Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast des Zollernalbklinikums gemeinsam mit dem Zollernalbkurier zum Thema Corona. Mein Name ist Otto Schritter, ich bin der Chefarzt der zentralen Notaufnahme am Zollernalbklinikum und auch zuständig für die Akutbehandlung der Covid-19-Patienten, die bei uns im Zollernalbklinikum in einem separaten Notaufnahmebereich aufgenommen werden. In dem heutigen Podcast beschäftigen wir uns schwerpunktmäßig mit den unterschiedlichen Sichtweisen, die es ja naturgemäß zu diesem Virus in unserer Gesellschaft gibt. Wir haben eine offene Gesellschaft. Meinungsfreiheit, Redefreiheit, Versammlungsfreiheit gehört zu den höchsten Gütern, die wir haben. Es sind Prinzipien, die wir in unserer Gesellschaft pflegen und die uns auch wichtig sind. Wir erleben in diesen Zeiten aber manchmal auch Vorkommnisse, die belastend sind. Am Montag zum Beispiel gab es hier in Balingen ein Autokorso von Personen, die zum Coronavirus andere Ansichten haben als wir. Dieser Autokorso führte an unserem Krankenhaus vorbei und es war wirklich für uns eine deutliche Belastung, das ansehen zu müssen und auch das Verhalten zu sehen dieser Personen. Offenbar ist ja ein gewisser Teil der Menschen in unserer Gesellschaft davon überzeugt, dass es das Virus entweder nicht gibt oder dass es zumindest deutlich harmloser ist, als man so in den Medien vermittelt. Die Wahrheit zu finden ist immer mühsam und es gibt auch in der Wissenschaft natürlich verschiedene Meinungen. Wir wollen den Leuten auch nicht verbieten, ihre Meinung kundzutun oder zu demonstrieren. Da fährt dann aber so ein Autokorso provokativ vor unserem Krankenhaus vorbei und zugleich sehe ich, dass 30 Personen schwer krank an diesem Coronavirus erkrankt in unserem Krankenhaus behandelt werden, dass jeden Tag mehrere neu aufgenommen werden müssen, dass die lange im Krankenhaus sind, viele von denen auf Intensivstation kommen und einige auch versterben. Es gibt in den letzten Jahren, anders als manche behaupten, kein Beispiel, wo eine Grippewelle eine ähnliche Zahl an Erkrankungen provoziert hat. Und dieses Coronavirus macht nun schon die zweite Welle mit solchen Zahlen. Zum Teil waren es in der ersten Welle sogar noch deutlich mehr Patienten. Wir mussten in den letzten 10, 15, 20 Jahren niemals ganze Stationen für eine Infektionskrankheit über Monate sperren. Wir mussten niemals von einem Krankheitsbild bis zu 10, manchmal sogar mehr als 10 Patienten gleichzeitig beatmen. Und das geht nun schon über Monate so und das zweite Mal über mehrere Monate. Aktuell haben wir tatsächlich abnehmende Patientenzahlen im Klinikum. In dieser Welle waren es bis zu 50 gleichzeitig stationär. Jetzt sind wir bei 30, also es geht ein bisschen zurück, aber es ist beispiellos für die letzten Jahre und wahrscheinlich auch Jahrzehnte und steht im krassen Gegensatz zu dieser Meinung, die manche tatsächlich haben und die sich tatsächlich auch im Internet, in sozialen Medien leicht verbreiten lässt, seine Anhänger findet. Es ist so leicht, eine Behauptung aufzustellen und zu verbreiten und es ist so schwierig, es dann nachher mit wissenschaftlichen Fakten wieder zu widerlegen. Die Wissenschaft hat sehr hohe Anforderungen der Wahrheitsfindung und auch wenn es unter den Wissenschaftlern auch verschiedene Meinungen gibt, es ist meilenweit davon weg, was die Wissenschaft beweisen kann, zeigen kann und was sie tut, von dem, was von Corona-Leugnern oder Verharmlosern relativ schnell behauptet wird und sich meistens, wenn man es dann genau anschaut, tatsächlich ziemlich schnell in Luft auflöst. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder Influenza-Wellen gehabt, fast jedes Jahr, mal eine kleine, mal eine größere. Die Schweinegrippewelle ist Erinnerung, man hat damals Grippevariante aufgrund der Erfahrung mit der spanischen Grippe vor etwa 100 Jahren sehr ernst genommen. Man hatte sie noch gefährlicher eingestuft, als sie letztendlich war. Vorzuwarnen war in dem Fall aber richtig, weil man nachweisen konnte, dass es eine sehr schwere Grippewelle mit einem ähnlichen Grippevirus vor 100 Jahren etwa gab. Es gab damals auch schwere Verläufe und es war eine schlimme Grippewelle, aber es ist immer noch so, dass damals eine hohe Durchseuchungsrate erreicht wurde. Beim Coronavirus sind wir jetzt ungefähr bei einem einstelligen Prozentwert, was die Durchseuchung in unserem Land angeht. Trotzdem haben wir schon tausende Todesfälle und wir haben die vorhin genannte Belegung von bis zu 50 Patienten in der zweiten Welle gleichzeitig stationär, bis zu 10 Beatmete. Ich war in meiner fortgeschrittenen Assistenzarztzeit in diesem Zeitbereich dieser Schweinegrippewelle auf der Intensivstation eingesetzt am Universitätsklinikum. Wir hatten einige Patienten, die da beatmet werden mussten, aber es waren in der ganzen Welle vielleicht insgesamt 10. Jetzt bin ich an einem kleinen Krankenhaus und unsere Intensivstation in Balingen muss tatsächlich bis zu 10 Patienten gleichzeitig beatmen. Das sind einfach andere Dimensionen. Ein anderes Beispiel, was immer wieder behauptet wird und sich immer wieder in den sozialen Medien verbreitet und dann auch von vielen geglaubt wird, ist, das Coronavirus sei noch gar nicht nachgewiesen. Man hätte es noch wirklich gar nicht analysieren können. Das stimmt auch nicht. Seit Januar ist das komplette Genom des Virus sequenziert, vollständig. Man kennt also die gesamte Erbinformation, die im Virus steckt. Es wurde angezüchtet in Zellkulturen. Die Anzucht ist für die Diagnostik nicht so relevant, weil man das Genom kennt und durch die PCR sehr viel schneller einen spezifischen Nachweis führen kann. Aber die Anzucht ist möglich und sie ist in der Wissenschaft wichtig, weil damit auch nachvollzogen werden kann, unter welchen Bedingungen eine Übertragung möglich ist. Es gibt viele Studien, die per Anzucht das Virus untersucht, nachgewiesen haben und die Anzüchtbarkeit verwendet haben, um eben den Zeitbereich, in der die Erkrankung infektiös ist, entsprechend einzugrenzen. Auch zum Thema Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen werden ja immer wieder Behauptungen aufgestellt, die darauf abzielen, in Frage zu stellen, dass die wirksam sind und tatsächlich vor Infektionen schützen. Auch da ist mir ein persönliches Beispiel bekannt. Ich habe mal vor vielen Wochen von einem Mitarbeiter im Gesundheitswesen einen Artikel zugesteckt bekommen, in dem ja ein Fachexperte für Hygiene dieses Thema aufgegriffen hat und geschrieben hat, dass die Wirkung von Schutzmasken nicht ausreichend belegt wäre. Natürlich, es gibt auch innerhalb des wissenschaftlichen Bereiches unterschiedliche Meinungen und auch die dürfen geäußert werden. Derjenige, der mir den Artikel gegeben hat, hat, obwohl selbst gewisses Fachwissen da ist, den Inhalt offenbar nicht richtig hinterfragt und darauf verlassen, dass das stimmt und mir den gegeben, um mir zu zeigen, dass es ja doch begründete andere Meinungen gibt. Ich habe mir den Artikel dann auch durchgelesen, weil es interessiert mich ja schon, wie solche Meinungen zustande kommen und habe festgestellt, dass darin relativ wenig und relativ einseitig Fachliteratur zitiert wird. Und die Behauptung, es gibt keinen Beweis für eine Schutzwirkung von Mund-Nasen-Masken, stand da einfach mehrfach so drin. Gerade dazu war eben aber wenig Literatur genannt. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, tatsächlich selbst mal in den wissenschaftlichen Publikationsdatenbanken nachzuschauen und die Originalliteratur selber zu suchen. Das ist ein mühsamer Prozess, weil es da natürlich sehr viel dazu gibt und man dann selber auch schauen muss, welchen Evidenzgrad die einzelnen Publikationen haben. Und zu diesem Beispiel kann ich einfach sagen, ich bin sehr schnell fündig geworden. Es hat dann doch weniger als eine halbe Stunde gedauert, um einen wissenschaftlichen Abriss zu bekommen von diesen Maßnahmen. Man kann dann Review-Artikel nehmen, um zu filtern, man kann die Originalstudien raussuchen. Man muss dann eben schauen, was sind das für Studien? Sind das Beobachtungsstudien? Sind Kohorten untersucht worden? Wie groß waren sie? Sind das kontrollierte Studien? Kontrollierte Studien haben in der Wissenschaft einen sehr hohen Stellenwert, weil sie tatsächlich gute experimentelle Bedingungen geschaffen haben und eben dann auch eine hochwertige Auswertung dahinter steht. Und da gibt es genügend Studien und auch Meta-Analysen über Studien, die diese Qualitätsanforderungen erfüllen, die ganz eindeutig zeigen, dass das Risiko, eine Infektion wie zum Beispiel auch die Influenza zu übertragen, deutlich reduziert wird, wenn man Schutzmasken einsetzt. Und es gibt Studien, die das zeigen für den medizinischen Bereich, für ambulante Bereiche, wie zum Beispiel Notaufnahmen, für stationäre Bereiche, also Krankenstationen, Intensivstationen und sogar für den Alltagsbereich. Und es gibt diese Studien für alle Qualitäten von Masken, von FFP2 und 3 Masken an, die eine sehr hohe Filterleistung haben und als sehr effektiv gelten oder als die effektivsten Masken. Es gilt für die FFP1 Masken, die ja im OP-Bereich für die allgemeine hygienische Maßnahmen verwendet werden. Und sogar für Alltagsmasken und auch im Alltagssetting wurde das mit entsprechend hochwertigen Studien nachgewiesen, dass es einen Schutz vor Infektionen gibt. Dann in einem solchen Artikel zu behaupten, es gibt keinen Nachweis, ist einfach Ignoranz. Und dass eine Fachperson diesen Artikel geschrieben hat, ist leider so, das kann man nicht leugnen, aber es ist einfach widerlegbar. Es ist schlecht recherchiert. Oder es ist einfach einseitig herausgesucht, bewusst falsche Meinungen gestreut. Ich weiß es nicht. Ich habe diesen Artikel gelesen, ich habe mich selber dann mit der Literatur beschäftigt, ich habe das dann entsprechend an denjenigen, der mir den Artikel zugeschoben hat, zurückgemeldet, habe ihm die Studien gezeigt und ich glaube, ich konnte ihn überzeugen. Ich hoffe, ich kann auch andere überzeugen, dass es so ist. Das waren jetzt ein paar Beispiele dafür, wie leicht es doch ist, Behauptungen aufzustellen und in Umlauf zu bringen und wie gut sie sich verbreiten und wie schwierig es dagegen ist, sich fundierte Informationen einzuholen und dann auf dieser Basis seine Meinung zu bilden und auch das dann in Umlauf zu bringen. Es wäre wünschenswert, wenn es gelingen würde, in der Bevölkerung, in den Nutzern von sozialen Medien und anderen Informationsquellen das Bewusstsein zu stärken, was so hochfrequent und ohne gute Grundlage erzeugte und verbreitete Behauptungen sind und was dagegen tatsächlich einem Informationsstand entspricht, der auf einer guten Recherche von vertrauenswürdigen Quellen und von auch wissenschaftlichen Informationen basiert und wir dadurch dieses Ungleichgewicht ein Stück weit korrigieren könnten und den gut recherchierten Informationen damit mehr Gewicht verleihen könnten. Damit möchte ich den heutigen Podcast schließen. Bleiben Sie gesund.